Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rechtsanwalt Dr. Bahr, bin spezialisiert auf den Online-Bereich. Und mein Counterpart ist heute
Matthias Karpitz. Moin, ebenfalls aus Hamburg. Ich bin seit 17 Jahren Webentwickler und Spezialist im Bereich Typo3 CMS-Websites und Magento Online-Shops.
Sehr schön, genau. Und jetzt wird sich natürlich jeder fragen, warum treffen wir uns denn, Herr Karpitz? Was ist der Grund, dass wir diese Audioaufnahme überhaupt machen?
Ja, der Grund ist mein Interesse aus beruflicher Natur an dem Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das uns ja nächstes Jahr im Juni uns alle irgendwie ereilen wird und wo noch viel Konfusion herrscht.
Das ist schon ein geiler Name, oder? Also finde ich schon. Also,
typisch deutsch.
Genau, ja. Genau. Also, wie heißt das Gesetz nochmal? Jetzt für alle Zuhörer nochmal.
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, wenn ich es richtig wiedergeben habe.
Ja, also genau. Also Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, genau. Aber im Grunde genommen, da irgend sowas was mit Barrierefreiheit, genau.
Genau.
Und genau, deswegen treffen wir uns und im Grunde genommen, wir haben hier, ich bin einmal Jurist, Matthias Karpitz ist Techniker oder IT-Nerd und deswegen wollen wir das mal von der juristischen Seite und einmal von der technischen Seite beleuchten. Okay, also ich habe mir 6 bis 7 Punkte mal aufgeschrieben von der juristischen Seite. Ich würde einfach mal einsteigen und wenn es Fragen dazu gibt, immer zwischendurch. Ne? Nicht, dass ich zu lange mit den juristischen Kram die Zuhörer langweile.
Da okay. Werde ich aufpassen.
Naja, okay, genau. Immer reingrätschen. Das erste ist, dass dieses neue Gesetz gilt ab Juni 2025. Ja. Bedeutet, es ist relativ nah, sage ich jetzt mal. Es gibt viele Dinge, die man noch ändern müsste, aber es ist gar nicht mehr so lange hin. Es gibt für den Offline-Bereich, also ich werde gleich was dazu sagen, aber wir konzentrieren uns ja heute auf den Online-Bereich, also auf Webseiten, auf Telemedien. Dieses Gesetz betrifft aber auch Hardware, Produzenten von Hardware, zum Beispiel Kassenautomaten, Fernseher, Bedienelemente und so weiter. Und da gibt es gewisse Übergangsfristen bis 2030. Die sind für den Online-Bereich aber nicht relevant, weil da geht es dann über Übergangsvorschriften für, wenn ich gewisse Hardware anpasse. Das ist für den Online-Bereich nicht relevant. Da geht es hier nur um Webseiten. Also für den Online-Bereich merken wir uns Juni 2025. Ich glaube, ist relativ klar, oder Herr Karpitz?
Ja, das habe ich schon verstanden. Was mich aber total interessieren würde, erstmal vor allem weg, für wen genau gilt es und wer ist dabei ausgenommen? Ich hatte da schon verschiedene Diskussionen mit Kunden, die sich unsicher waren, ob es für sie gilt, ob es für sie nicht gilt, die jetzt in die Recherche reingehen, sich einen Anwalt suchen und das versuchen zu klären. Ein Kunde zum Beispiel meinte, das gilt für uns nicht. Wir bieten zwar Dienstleistungen online an, aber man kann die online nicht abschließen. Deswegen sind wir da gar nicht betroffen. Da habe ich ein Fragezeichen bei.
Genau, also das ist richtig. Da sind wir sozusagen schon bei Punkt 2 und 3. Was ganz wichtig ist, ist erstens, es gilt nur für den B2C-Bereich. Also wenn ich Unternehmer bin und an Kunden etwas anbiete, ich sage gleich was zu dem Anbieten, aber wenn ich einen Online-Shop habe und an Verbraucher etwas verkaufe, in dem konkreten Fall, dann gilt das. Bin ich hingegen ein reiner Anbieter von B2B, dann gilt dieses Gesetz für mich nicht. Ja? Auch hier steckt der Teufel im Detail, soll heißen, wenn ich nicht klar in meinem Online-Shop sage, dass ich ausschließlich an Unternehmer ausliefere, sondern zwischendurch vielleicht auch mal an Verbraucher etwas verkaufe, weil ich nicht prüfe, wer sich da anmeldet, dann bin ich sozusagen, dann geht für mich dieses Gesetz schon. Dieses Problem kennen wir beim Widerrufsrecht und beim Fernabsatzrecht generell, aber so als Daumenregel kann ich mir merken, B2B, keine Anwendung des Gesetzes, B2C, Anwendung des Gesetzes.
Und wie sieht es aus mit sogenannten Präsentationswebsites, die per se online nichts verkaufen, wo man online nichts bezahlt, die aber über Dienstleistungen und Produkte informieren?
Genau, das ist richtig. Also das ist sozusagen die zweite oder eine weitere Nicht-Anwendung. Es geht hier im Bereich Online um Telemedien, die im Zusammenhang mit Abschluss von Verbraucherverträgen stehen. So. Und daraus ergibt sich im Grunde genommen, ich muss dem A, erstes Merkmal, ich muss dem Verbraucher etwas anbieten und der muss das bei mir auch online bezahlen können. Ja, oder zumindest in Auftrag geben. Und das soll heißen, reine Präsentationswebseiten oder Blogs oder Informations-Homepages fallen dann nicht drunter. Natürlich muss man auch hier aufpassen, weil, wenn zum Beispiel Ihre Webseite, würde man denn sagen, okay, kann ich da was beauftragen oder ist das nur ein Kontakt herstellen? Da würde man sagen, Ihre Webseite würde nicht darunter fallen, weil im Grunde genommen das eine reine Produkt- und Dienstleistungspräsentation ist.
Das heißt, auch so ein Kontaktformular auf der Seite, wo man reinschreiben könnte, ich brauche eine Dienstleistung, reicht noch nicht aus, als dass es so gewertet werden könnte wie eine Beauftragung.
Ja, und da kommen wir zu dem ersten Problem. Das ist ein bisschen unklar, weil es geht darum, um Buchung und Zahlung zu tätigen. So. Okay. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, also machen wir mal ein Beispiel auf unserer Webseite. Wir haben eine Online-Rechtsberatung, kann man ein Formular ausfüllen. Das ist ja schon ganz klar ein Auftrag. Ich gebe da auch spezifische Sachen, ja. Das heißt, ich gebe da an, was für ein Fall das ist, wer ich bin und was ich gerne möchte. Das könnte da durchaus drunter fallen. Das ist eine der schwammigen Punkte, die man so hat. Das ist nicht hundertprozentig klar. Es spricht aber eine Menge dafür, dass ein reines Kontaktformular, das tatsächlich nur zur Kontaktaufnahme ist, dann nicht drunter fällt. Während Kontaktfelder, also Formularfelder, die spezifisch für eine Auftragserstellung sind, also sowas wie eine Online-Rechtsberatung bei Anwaltskanzleien, dass das eher darunter fällt.
Das heißt, kann man das als Daumenregel sagen, dass wenn die Online-Kontaktaufnahme schon bald in was oder direkt in was Vertragliches mündet, dann ist es fällt's in das Gesetz, oder?
Genau, so als Daumenregel könnte man sagen, sobald irgendwie wir in den Bereich des Vertrages kommen, ist das eher wahrscheinlich, dass das Anwendung findet.
Okay. Ja. Vielen Dank schon mal. Das hilft ein bisschen, aber es bleibt natürlich nicht komplett klar.
Ja, am Ende des Tages werden wir das in 200 Jahren, wenn die ersten Gerichtsurteile dazu gefällt werden, dann beide sehen, wie das auszulegen ist. Ich glaube aber in der Praxis ist das gar nicht so schwierig, weil wir kommen nämlich zu einer weiteren Einschränkung, wo das Gesetz nicht geht. Und zwar gibt es ja im Gesetz auch die Regelung, dass sogenannte Kleinstunternehmer nicht, für die gilt nicht diese Pflicht. Auch wenn sie diese Kriterien erfüllen, B2C-Bereich und sie bieten einen Online-Shop an, wo man bestellen und bezahlen kann. So, wie ist jetzt die Definition von Kleinstunternehmer? Das ist gemeint, dass da im Grunde genommen in dem Unternehmen nicht mehr als 10 Personen beschäftigt sind und dass es ein Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro erzielt wird oder dass die Jahresbilanzsumme sich auf 2 Millionen Euro beläuft. Also man kann festhalten, maximal 10 Mitarbeiter und maximal 2 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, der normale Einzelkämpfer, der unterwegs ist und Webseiten programmiert, der wird davon eher ausgenommen sein, auch wenn der einen Online-Shop anbietet.
Das ist schon mal interessant. Ich hatte so einen Nebensatz in dem ganzen Thema der Gesetze so gesehen, wo auch stand, dass man sich auch nur hier aktiv daran beteiligen muss, wenn es wirtschaftlich zumutbar ist. Ist das richtig verstanden? Und was heißt das im Regel mit diesen 2 Millionen und mit den 10 Mitarbeitern?
Genau, also gemeint ist damit, es gibt noch eine generelle, grundsätzliche Ausnahmeregelung, die steht in Paragraph 17 des Gesetzes. Da steht im Grunde genommen drin, wenn diese Anforderungen des Gesetzes für das Unternehmen wirtschaftlich oder aus anderen Gründen unzumutbar ist, dann kann man ausnahmsweise eine Ausnahme davon machen. Das ist aber eine enge Regelung im Grunde genommen, die man berücksichtigen muss, weil ansonsten, wenn ich vorschnell diese Ausnahme bejahe, würde ich ja das Gesetz unterlaufen. Das ist tatsächlich nur in ganz krassen Ausnahmefällen gemeint. Also jemand irgendwie ein Shop, der vielleicht gerade über die 2 Millionen Euro Umsatz kommt, der aber ein Einzelkämpfer ist und irgendwie hoch verschuldet ist, dass der möglicherweise jetzt nicht irgendwie 100.000 Euro für die Rechtskonformität der Webseite ausgeben muss.
Okay. Das ist so, für, um Grenzfälle irgendwie noch zu berücksichtigen.
Genau, Härtefälle würde man als Jurist sagen. Ja. Genau. Okay. Was jetzt eine gewisse Schwierigkeit ist, ich habe das ja gerade mit dieser Definition Kleinstunternehmer angesprochen. Und das ist auch eine Diskussion unter Juristen. Im Gesetz steht diese Ausnahmeregelung für Dienstleister. So, das bedeutet, jetzt gibt es eine Diskussion, wenn sich, also da steht, die Dienstleistung anbieten, also Unternehmer, die Dienstleistung anbieten. Jetzt kommen einige Leute und sagen, Augenblick mal, als Online-Shop biete ich doch gar keine Dienstleistung an, sondern ich verkaufe Waren. Dann komme ich gar nicht in den Genuss dieser Kleinstunternehmerregelung. Also im Gesetz steht sinngemäß, Kleinstunternehmer, die Dienstleistung anbieten, sind davon ausgenommen. So. Und dann könnte man ja sagen, Augenblick mal, ich bin zwar Kleinstunternehmer, aber ich verkaufe Waren und biete nicht eine Dienstleistung an. Ja. Gemeint ist hier aber, in dem konkreten Fall tatsächlich die Dienstleistung, einen Online-Shop bereitzustellen. Das soll bedeuten, ich muss diese Anforderungen dieses neuen Gesetzes jetzt auf meiner Webseite nicht erfüllen. Das ist ja meine Dienstleistung, dass ich den Online-Shop zur Verfügung stelle. Aber, und das ist damit gemeint, wenn ich Ware verkaufe, die unter dieses neue Gesetz fällt, also Dinge, die barrierefrei sein müssen, also zum Beispiel irgendwelche Hardware und andere Anforderungen, die müssen dem Gesetz entsprechen. Das heißt, wenn ich Ware verkaufe in einem Online-Shop, dann muss mein Online-Shop, wenn ich Kleinstunternehmer bin, nicht diesen Anforderungen genügen. Das Produkt selbst muss aber diesem Gesetz entsprechen.
Da würde mich fragen, was ist, wenn ich einen Online-Shop habe, wo ich beispielsweise ein Produkt vermiete für eine Woche?
Also eine Hardware meine ich jetzt.
Ja,
meinen Sie jetzt? Das wird identisch sein. Auch da diese Hardware, die ich vermiete, muss dann entsprechend den Kriterien des Barrierefreiheitsbeschränkungsgesetzes, Freiheitsstärkungsgesetzes, muss das entsprechend berücksichtigen.
Und die Webseite muss dann aber auch dem Gesetz folgen,
oder? Naja, wenn ich Kleinstunternehmer bin, außer ja nicht. Das genau. Wenn ich klein, genau. Okay. Genau. Genau. Man muss dazu sagen, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, es gibt Ausnahmeregelungen für hardwaregetriebene Sachen, zum Teil Übergangsvorschriften bis 2030. Ja, also gewisse Hardware, die ich jetzt schon am Markt habe, da gibt es Möglichkeiten, dass ich das bis 2030 verkaufe, obwohl diese Hardware nicht den Anforderungen des Gesetzes entspricht.
Okay.
Das ist einfach, um bestehende Hardware, also bestehende Produkte, jetzt nicht einfach dann in die Tonne schmeißen zu müssen, sondern dass die abverkauft werden dürfen.
Kann man absolut verstehen, auch aus der Nachhaltigkeit heraus.
Genau. So, und wir sind eigentlich schon mit den praktischen Sachen eingegangen. Vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu, was soll denn das Gesetz überhaupt? Also was will das Gesetz erreichen? Das Gesetz will im Grunde genommen erreichen, dass auch Personen mit Einschränkungen im Grunde genommen Webseiten oder Telemedien, wir reden jetzt ja immer nur über den Online-Bereich, dass die die Webseiten auch ohne größere Probleme bedienen und benutzen können. Dieses Gesetz geht noch viel weiter. Das bedeutet, das findet auch Anwendung auf Display-Sachen, also zum Beispiel, wenn ich Fahrkarten kaufe und so weiter. Das ist für uns jetzt heute nicht so relevant, aber das ist auf jeden Fall so, dass das Gesetz die Absicht hat, tatsächlich die Barrierefreiheit für Personen mit Einschränkungen herzustellen.
Okay, jetzt halt im Digitalen auch.
Ja, genau, aber generell, also deswegen, das ist ja nicht nur online, sondern wir sprechen heute nur über online, aber wie gesagt, auch für den Offline-Bereich. Das heißt, auch jetzt der Hamburger Verkehrsverbund muss sich dann entsprechend umstellen. Hm. Ja, genau. So, und bevor wir so ein bisschen dazu kommen, also vielleicht mal was so im Gesetz steht, und das ist natürlich auch eines der größten Mankos, es ist relativ allgemein gehalten. So, wenn man sich mal, es gibt neben dem Gesetz eine Verordnung, die ist schon ein bisschen konkreter, und in Paragraph 12 steht da, Online-Shops müssen auf angemessene Weise wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust ausgestaltet sein. Das sind jetzt immer so unbestimmte Rechtsbegriffe, nennt der Jurist sie. Und die müssen natürlich mit Leben gefüllt werden. Da gibt es zum Teil die Verordnung. Zum Teil ist das natürlich auch genau das Problem, wie man später das auszulegen hat. Ja. Und das, also mein Problem als Jurist ist im Grunde genommen, in der Verordnung steht dann im Grunde genommen drin, es geht der Stand der Technik. So, und ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, weswegen Sie auf mich zugekommen sind. So richtig klar wurde Ihnen jetzt aus dem Gesetz auch nicht, was jetzt so die konkreten Anforderungen sind, oder?
Nein, dafür ist das für mich viel zu unkonkret, also gerade für mich als Techniker viel zu unkonkret geschrieben.
Genau. Vielleicht steigen wir dann, also das ist auch eine gute Überleitung, ich glaube, dass wir einfach mal uns anschauen, denn ich habe ja auch ein paar Fragen, aber ich wollte noch zwei Sachen sagen. Die Anforderung im Gesetz ist auch, wenn dieses Gesetz für mich gilt, muss ich irgendwo auf der Webseite auch noch bereitstellen, also die Informationen bereitstellen in den AGBs oder im Impressum, wie ich denn diesem Gesetz nachkomme. Das heißt, ich muss genau erklären, welche technischen Anforderungen habe ich gemacht, damit meine Webseite barrierefrei ist. Ja, das steht im Gesetz auch so. Und das Letzte ist, was natürlich viele Zuhörer interessieren wird, ist im Grunde genommen, was für Konsequenzen drohen denn, wenn ich mich nicht daran halte? Und da gibt es einmal als Konsequenz Bußgelder bis zu 100.000 Euro, kann die zuständige Behörde verhängen. Und natürlich, das ist sehr wahrscheinlich, ist noch nicht geklärt, aber sehr wahrscheinlich, dass ein Wettbewerber, der sich nicht an dieses Gesetz hält, dass das ein Wettbewerbsverstoß ist und dann von Mitbewerbern abgemahnt werden kann.
Da würde mich nochmal interessieren, weil uns eine Kundin einen zugegebenen, relativ reißerischen Artikel aus dem Handelsblatt weitergeleitet hat, wo auch drin stand, dass Webseiten im Extremfall, wenn sie dem Gesetz nicht folgen, abgeschaltet werden können. Das kann ich gar nicht glauben, aber...
Doch, die sind dann ja nicht rechtskonform. Und wenn der Webseitenbetreiber sich nicht rechtskonform verhält, dann kann der, also ganz simples Beispiel, wenn Sie Ihr Kfz nicht straßentauglich machen, obwohl es Mängel hat, dann kann das ja auch stillgelegt werden. Das heißt, und genau so ist das mit der Webseite.
Kann dann Webseiten stilllegen?
Naja, es gibt, genau, die Behörde hat dann ja ein entsprechendes Möglichkeit, nicht nur Bußgelder zu verhängen, sondern zu sagen, du pass auf, du musst dich rechtskonform verhalten.
Klar, aber stellt dann eine Behörde eine Webseite ab? Oder wird man aufgefordert, dieselbe abzustellen?
Na, es ist eher theoretischer Natur. Also, das ist nichts Neues, sondern wenn ich heute im Impressum ein falsches Impressum habe, kann auch eine Behörde ankommen und verlangen, dass ich das Impressum ausbessere. Verstehen Sie? Okay. Das ist eher theoretischer Natur. Ganz ehrlich, die Behörden haben eher andere Probleme als das, aber das ist eher abstrakter Natur.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich hatte mir eben da nicht vorstellen können, wie das konkret wirklich durchgeführt werden soll.
Also es wird eher so sein, dass dann vermutlich die Behörde beratend tätig wird und auf Mängel hinweist, möglicherweise eine Geldstrafe androht, eine Geldbuße. Aber ganz ehrlich, da sind wir meilenweit oder galaxienweit davon entfernt aktuell.
Das hatte ich mir auch fast gedacht, dass jetzt nicht auf einmal irgendwie eine Behörde irgendwo einen Knopf drückt und eine Webseite ist einfach weg.
Nein, das funktioniert auch gar nicht.
Ja, das bin ich mir auch relativ sicher.
Was mich jetzt interessieren würde, ist ja, also jetzt habe ich das Juristische mal umrissen und gesagt, wann gilt das und so. Wir haben ja schon gesehen, an der einen oder anderen Stelle ist das relativ schwammig. Ja? Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich jetzt zu Ihnen ankomme und sage, hier Herr Krappitz, machen Sie mal meine Webseite rechtskonform. Wer gibt denn überhaupt vor, was barrierefrei ist? Ich habe ja gesagt, im Gesetz steht eigentlich so Stand der Technik zählt. Wie gehe ich denn da vor als Techniker?
Also ich hatte es im Gesetz so verstanden, dass das Gesetz sich ja auf diesen Standardkatalog der sogenannten Web Content Accessibility Guidelines des W3C beruft. Das sind Richtlinien, technische Richtlinien, vom W3C-Internetkonsortium, die zig Prüfkriterien beinhalten bezüglich Barrierefreiheit. Und wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, aber korrigieren Sie mich da gerne, soll eine Seite, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht und dem Gesetz entspricht, das Level AA dieser Web Content Accessibility Guidelines einhalten. Ist das korrekt verstanden?
Genau, das ist richtig. Also es gibt dieses Tool, das ich auch sozusagen benutzen kann. Ist das aber, also ich weiß nicht, haben Sie das schon mal ausprobiert und rumprobiert?
Ja, es gibt verschiedenste Tools. Ich habe jetzt viel mit dem Tool Wave probiert. Mhm. Wave ist halt ein Accessibility-Check-Tool. Aber diese Check-Tools, die können natürlich nicht alles prüfen. Aber die können ein paar Basics immer prüfen, wie zum Beispiel Farbkontraste, Buchstabenabstände, Lesbarkeit, Elemente, die sich zu nahe kommen und dadurch unlesbar werden. So simple technische Rendering-Themen können solche Tools finden. Aber natürlich haben solche Tools natürlich auch Grenzen. Die können zum Beispiel nicht herausfinden, ob ein Text verständlich ist oder ob im Impressum ein sinnvoller Hinweis bezüglich Barrierefreiheit drinsteht. Aber was man bei uns in der Branche sagt, dass diese Check-Tools schon mal toll für die Basics sind und dass sie die sogenannten, man nennt das bei uns Low-Hanging Fruits finden, also Sachen, die einfach zu befinden sind.
Damit ist es das ist ein schöner Basis. Ausdruck. Das ist ein schöner Ausdruck, ja.
Okay. Damit ist es eine schöne Basis, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Es kommt, also meines Wissens hat nicht da, man kommt man nicht drum herum, dass auch ein Mensch hier drauf schaut. So ein Prüftool ist ein guter Anfang.
Genau, das bedeutet aber, dass ich so die größten Hauer, die größten groben Schnitzer durch das Tool schon mal beseitigt bekomme. Aber eine manuelle Sichtung und Prüfung ist trotzdem notwendig.
Da kommt man nicht drum herum, das Tool hilft weit. Manchmal findet das Tool allerdings auch Sachen, die okay sind. Also das ist wie mit allen technischen Prüftools so, das hilft immer ein gutes Stück weit, aber nicht zum Ende und nicht ganz zum Ende.
Jetzt, ich kenne das ja noch von früher, vom W3. Das sind ja zum Teil nur Empfehlungen und auch diese Empfehlungen sind nicht immer sonnenklar. Ist das denn tatsächlich immer in fast allen Fällen verständlich und klar, wie die Vorgaben sind oder sind viele Sachen auch offen und unbestimmt definiert?
Also ich finde, das Prüftool, das, was es für ein Ergebnis auswirft, das ist verständlich für jemanden, der bei uns aus der Branche kommt, der Webentwickler ist. Ich denke, da kommt man mit klar. Aber vielleicht für Marketingentscheider oder andere Arten von Website-Betreiber, die nicht technischen Hintergrund haben, sind diese Ausgaben von so einem Prüftool, glaube ich, nicht direkt verständlich. Nicht 100% zumindest. Auch weil sie teilweise eben technische Details enthalten, die zig Fachbegriffe beinhalten. Aber auch, weil manches, ja, wie Sie auch sagen, eine Empfehlung ist, die man auch dann auch mal interpretieren muss.
Okay, also das heißt, diese Tools bieten für den ersten Einstieg relativ valide Ergebnisse. Verstehe ich das richtig?
Ja, ich finde, die sind relativ valide, aber sie setzen dann auch sofort technisches Verständnis voraus und für die Umsetzung der Vorschläge sowieso.
Ich glaube, das ist klar.
Man als Website-Betreiber, der gar keinen technischen Hintergrund hat, wirklich eine große Hilfe findet.
Vielleicht, damit wir unseren Zuhörern mal so ein, zwei Beispiele sagen können, was wären denn dann die Low-Hanging-Fruits so als Beispiel, was auf jeden Fall geändert werden müsste bei einer Webseite?
Schönes, einfaches Beispiel, zum Beispiel Kontraste. Haben Sie beispielsweise eine weiße Schrift auf einem hellblauen Hintergrund, ist zwischen diesen beiden Farben kein sehr großer Farbkontrast. Und das macht vor allem Schwierigkeiten bei Leuten mit Sehbehinderungen, mit Sehschwächen. Und das ist eine Sache, die so ein Prüftool wunderbar einfach erkennen kann, weil das einfach Farbwerte misst und Farbdifferenzen ausmisst. Und wenn die Farbdifferenz zu gering ist, dann eine Warnung ausspuckt. Und da kann man im Endeffekt ein paar Farbwerte ändern und hat schon viel erreicht. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass das natürlich das Layout der Seite dann auch verändert, was dann vielleicht irgendwie dem Corporate Design der eigenen Firma widerspricht. Aber da ist dann halt irgendwie Designanspruch versus Barrierefreiheitsanspruch.
Okay, und vielleicht ein technisches Beispiel, das war jetzt so Layout und Grafik. Kann ich weiterhin mit JavaScript unterwegs sein und mit Layern? Oder wird das zukünftig komplett nicht möglich mehr sein?
Nein, JavaScript ist mittlerweile, also ich beschäftige mich technisch mit dem Thema Barrierefreiheit schon fast über eine Dekade. mal mehr und mal weniger, aber ich erinnere mich, vor etwa 10 Jahren war Barrierefreiheit auch schon ein Thema im Internet, zum Beispiel bei Alten- und Pflegediensten, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, die mit unter Umständen eingeschränkten Menschen zu tun haben. Und früher hieß es immer bloß kein JavaScript. Heutzutage heißt es das nicht mehr, weil mittlerweile das gesamte Internet zu 99,9% ohne JavaScript überhaupt nicht mehr funktioniert. Mittlerweile auch die ganzen Suchmaschinen eine JavaScript-Nutzung nicht mehr als negativ ansehen und sogar JavaScript interpretieren beim Indexieren von Seiten. Das ist überhaupt gar kein Hindernisgrund mehr.
Okay.
Aber und um jetzt nochmal mit dem Beispiel zu kommen, nachdem Sie gefragt haben, technischer Natur, was diese Prüftools auch super schön finden können, man sollte ja für Leute, die jetzt nicht nur eine Sehbehinderung haben, sondern die gar nichts sehen können, ja bedenken, dass die auch die Fotos und Videos nicht sehen können. Und da sagt ja auch das Gesetz oder das G3C, diese Richtlinien, dass man dann eher ein Textäquivalent bringen muss, um den Leuten, die das Foto von einer Person nicht sehen können, zumindest einen Text dazu haben, welche Person auf dem Foto denn zu sehen ist. Das nennt sich technisch gesehen Alternativtext oder Alttext von Fotos. Und da kann so ein Prüftool super einfach feststellen, haben die Fotos in der Webseite einen Alternativtext, ja oder nein? Denn das ist ein kleines Attribut bei jedem Bild. Entweder ist es leer oder nicht. Und das ist auch wieder für mich ein Low-Hanging-Fruit, abgesehen von der Fleißarbeit, die dabei involviert ist.
Genau, also die Fehlererkennung ist Low-Hanging, aber die tatsächlich eine spätere manuelle Umsetzung erfordert dann doch ganz schön viel Gehirntätigkeit bzw. Arbeitsfleiß, weil ich dann ja für die 1000 Bilder, die ich vielleicht auf der Webseite einsetze, jeweils einen entsprechenden Textäquivalent brauche, oder?
Absolut. Das kann einen riesen Impact haben für Webseiten, die das vielleicht schon gerade jahrelang ihre Webseite fortentwickelt haben, sehr, sehr viel Content angehäuft haben über einige Zeit und sich nie darum gekümmert haben. Es ist auf einmal halt ein gewaltiger Arbeitsaufwand, der, wo man jetzt fast auch schon sagen kann, dass der nächste Juni schon knapp ist, wenn man jetzt erst damit anfängt und die Contentmenge gewaltig ist.
Hat das denn auch Auswirkungen auf, wenn ich mir jetzt bei Webseiten responsives Design überlege? Also soll heißen, mit welcher Auflösung, mit welchem Endgerät ich unterwegs bin. Da müsste ich dann ja auch entsprechend das noch stärker berücksichtigen als schon heute, oder?
Absolut. Also seitdem es responsive Webseiten gibt, also responsiv soll heißen, dass eine Webseite auf verschiedenste Bildschirmgrößen Rücksicht nimmt, sei es Computer, Tablet, Telefon. Und für alle diese Webseite, für alle diese Bildschirmgrößen ein anpassendes Layout bietet, das hat natürlich Auswirkungen, denn während auf einem PC-Bildschirm viel Platz ist und auf einem Telefon viel weniger Platz ist, wird das Layout ja in vielen Fällen etwas umgewürfelt, etwas zusammengestaucht oder vereinfacht, damit es auf dem Telefon bedienbar bleibt. Und gerade da sind dann manchmal auch irgendwo vielleicht Elemente, die vorher nebeneinander standen, untereinander. Und manchmal sind dann die Abstände auf einem mobilen Gerät vielleicht nicht ideal. Und da muss man genauso jetzt eben auch in jedem dieser Auflösungen, die es da gibt an Geräten, da immer das Auge drauf haben. Also im Grunde multipliziert sich fast der Aufwand, wenn man sich natürlich auch die anderen Bildschirme mal anguckt.
Wenn ich das so höre, bedeutet das doch, also ist jetzt vielleicht schwer in Prozentwerten zu rechnen, dass vielleicht so 10, 20, vielleicht ein Drittel, lass es sein, von diesen Tools erkannt wird. Aber die restlichen 2 Drittel werden, muss ich händisch nachkontrollieren. Und auf jeden Fall, diese Anpassungen sind dann alle später händisch vorzunehmen.
Ja und nein. Also ich glaube, das mit dem Drittel, 2 Drittel, das kann gut sein. Ja, man muss unglaublich viel auch händisch machen. Wo man sich vielleicht ein bisschen helfen lassen kann, ist von der KI. Das heißt, es gibt ja auch in dem Gesetz auch diese Anforderung, wie gesagt, von Alternativtexten. Es gibt Themen wie, dass man sein Inhalt vielleicht nochmal in leichter Sprache bringen muss für Leute, die vielleicht eine geistige Einschränkung haben und sehr komplexe Sachverhalte in Texten nicht verstehen können. Da setzen manche Seiten ja auch ein und bieten ihre Inhalte nochmal in leichterer Sprache. Da kann man sich natürlich von KI-Tools wie ChatGPT helfen lassen, Texte vereinfachen lassen. Also man hat ein bisschen Support-Technologien heutzutage, die das ein bisschen einfacher machen, aber man darf es auf keinen Fall unterschätzen, wie viel Aufwand das insgesamt sein kann, vor allem wenn die Content-Menge groß ist.
Ja, vor allem stell ich mir jetzt gerade die Frage, wenn Sie jetzt beginnen, eine Beschreibung eines Produktes umzuformulieren in einfaches Wording, haben Sie ja sofort möglicherweise Gewährleistungsfragen und andere Dinge an den Hacken. Verstehen Sie? Also das heißt, das ist ja unheimlich schwer, wenn ich dann eventuell auch vorgegebene Produktbeschreibung möglicherweise umschreiben müsste. Das klappt meines Erachtens nach gar nicht.
Ja, was das Ganze rechtlich für Auswirkungen hat, kann ich das gar nicht einschätzen. Wenn man dann vielleicht gewisse Sachverhalte nicht mehr genauso schreiben kann, wie man sie schreiben müsste, das ist natürlich eine sehr interessante Frage auch nochmal dabei.
Wenn ich das jetzt so mal sage, dann ist das ja ein unheimlicher Aufwand. Das ist absolut. Ja, genau. Also genau. Also jetzt gehen wir mal davon aus, ein durchschnittlicher Online-Shop, der, sage ich mal, 10.000 Seiten hat. Als so. Ich werde sicher nicht jede Unterseite einzeln mir anschauen müssen, sondern da gibt es ja gewisse Templates und Grundmuster und so weiter. Aber trotzdem werde ich ja, also gibt es irgendwie ein Pi mal Daumen-Regel, was für ein Aufwand das ist? Also gibt es irgendwie so, haben Sie da schon Erfahrungswerte? Wenn ich jetzt einen mittleren Online-Shop habe mit 1.000 Seiten, mit 10.000 Seiten, also mit 10.000 Produktunterseiten, was das kostet, so eine Umstellung, erfahrungsgemäß? Oder ist das zu stark individuell abhängig?
Das ist unglaublich stark individuell abhängig. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Diese Fragen kriegen wir natürlich auch ständig, aber die können wir seltenst sofort beantworten. Im Grunde muss da zuerst eine Analyse gefahren werden. Ich will nur sagen, die Faktoren, von denen das abhängt, ist vor allem, wie viel wurde bisher, auch wenn das gesetzlich nicht vorgeschrieben war, überhaupt schon auf Barrierefreiheit geachtet. Ich habe Projekte gesehen, da wurden bereits toll Alternativtexte, Infofotos eingepflegt, da wurde das HTML-Grundgerüst der Seite schon sehr, sehr weise aufgebaut mit modernsten HTML5-Semantiken. Dann gibt es eben auch tolle Systeme, wie beispielsweise Typo3 CMS, die dann auch schon viele Features an Bord haben für Barrierefreiheit, wo man das nicht umstellen muss. Wenn da irgendwie gute Grundlagen vorhanden sind, ist natürlich einfacher in der Umstellung. Wenn da bisher in den Geschäftsprozessen darauf geachtet wurde, ist es natürlich auch wieder einfacher. Wenn das Basissystem technische Grundfunktionen mitbringt, die dort eben auch für Barrierefreiheit notwendig sind, das hilft das alles. Aber wenn das alles nicht da ist, kann es ganz anders aussehen. Und dann ist natürlich die Menge der Inhalte ein Thema. Es gibt Seiten, es gibt Online-Shops mit 1.000 Seiten, die haben vielleicht 1.000 Mal eine halbe DIN A4-Seite Text und nichts weiter. Dann gibt es ja auch wieder Online-Shops, die haben auch 1.000 Seiten, aber statt jeweils einer halben DIN A4-Seite sind da jeweils viele, viele A4-Seiten voller Text drauf, plus Videoelemente, plus zig Bildelemente, plus Bildvergrößerungsfunktion, plus Bilderslider und Ausklapptextakkordeons. Wenn der Content komplex ist von der Struktur, ist es ein Riesenunterschied, als ob der Content nur ein simples Stück Text ist. Und all diese Faktoren muss man irgendwie erstmal beleuchten und im Grunde genommen erstmal ein Audit fahren, um da irgendwelche Aussagen zu Aufwänden zu treffen. Also auch wir machen halt in unserer täglichen Arbeit halt eher Maßanfertigungen an Webseiten, an Online-Shops, wo dann doch jedes Projekt sehr individuell betrachtet werden muss, so individuell, wie es auch selber halt ist.
Gibt es denn, Sie hatten jetzt Typo 3 erwähnt als CMS, gibt es nach Ihrer Erfahrung CMS-Systeme, die besser, also die sozusagen schon im Voraus, wenn ich das einsetze, schon ich sicherer bin, dass ich das unproblematischer umsetzen kann. Also das heißt, WordPress, also als Beispiel, WordPress ist blöd, Typo 3 ist gut, oder kann man, also das wäre jetzt so ein theoretisches Beispiel, kann man das so sagen oder hängt das, was Sie erläutert haben, tatsächlich weniger vom CMS ab, sondern wirklich vom Content, der da drin steckt?
Das hängt für mich ein Stück weit vom CMS ab. Also ich bin jetzt halt Typo3-Entwickler und ich kenne aus dem CMS-Bereich auch nur Typo3. Deswegen kann ich auch nur von da berichten, dass da eben von Jahr zu Jahr, wenn es neue Versionen gibt, auch auf gesetzliche Anforderungen geachtet wird und dass Typo3 da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Genau, also unsere Regierung hat sich ja dazu entschieden, dass Typo3 das gesetzte Open-Source-CMS für Regierungsseiten ab jetzt sein soll. Da ist gerade ein großes Projekt im Gange und das haben die eben auch getan, weil Typo3 da ein sehr gutes Beispiel ist für ein System, das gesetzliche Anforderungen gut unterstützt und auch regelmäßig ein Auge drauf hat. Und ich kenne eben halt jetzt nicht viele andere CM-Systeme von meiner täglichen Arbeit, aber wenn man Pech hat und auf irgendeinem etwas älteren System ist oder auf einem System, das sich bisher um solche gesetzlichen Themen nicht groß gekümmert hat oder auf einem System arbeitet, das vielleicht aus einem Kulturkreis wie beispielsweise weit außerhalb von Europa kommt und sich um europäische Richtlinien nicht so groß kümmert, dann kann man wirklich Pech haben, dass das CMS eben auch noch ein gewaltiger Faktor sein kann, der vielleicht umgestellt werden muss.
Okay. Und meine letzte Frage ist, Sie haben ja inzwischen schon so einige Anfragen von Kunden zu dem Thema. Kommt, also das galt ja schon vorher für den öffentlichen Bereich, jetzt gilt das auch für die Privatwirtschaft demnächst. Wird diesem Gesetz große Beachtung geschenkt von der breiten Masse oder sind das eher einzelne Anfragen, die Sie da haben?
Also bisher sind es noch eher einzelne Anfragen. Wir sind selber noch gar nicht dazu gekommen, unsere Kunden jetzt mal aktiv darauf hinzuweisen. Das werden wir jetzt in diesen Tagen tun. Ich bin mal gespannt, was danach passiert. Bisher waren es halt Kunden, die das eben aus den Medien erfahren haben, wo es aber auch schon relativ plakativ angesprochen wird. Ich erwähne nur noch einmal diesen Handelsblatt-Artikel, der vor ein paar Tagen im Handelsblatt war und sehr, sehr viel Panikmache betrieben hat. Und dementsprechend, das Thema kommt jetzt gerade auf. Ich war letzte Woche auf einer Entwicklerkonferenz. Da war das auch ein Riesenthema für alle Agenturen, die dort waren. Es geht jetzt gerade los. Ich glaube, die Welle rollt gerade los und ich glaube, die wird noch viel größer von Firmen, die jetzt eben mehr oder minder kurz vor Schluss, will ich nicht fast sagen, aber relativ zeitnah sich jetzt doch mal darum kümmern wollen.
Genau, also aus der Erfahrung sage ich, die meisten Mandanten werden so 2-3 Wochen vor dem Termin ankommen und sich rechtlich beraten lassen.
Ja, da erinnere ich mich gut an die DSGVO.
Genau, DSGVO oder ja, es ist inzwischen auch so, dass wirklich jeden Monat gefühlt neues Gesetz in Kraft tritt. Jetzt, wir nehmen am 7.8. auf, jetzt vor ein paar Tagen die neue KI-Verordnung ist in Kraft getreten. Also es ist schon definitiv viel Anforderung dabei. Ja, es gibt die neue Produktsicherheitsverordnung, die auch für Online-Shops gilt und. Es ist halt, und deswegen wird das natürlich auch gerne weggesehen, eine neue Regelung unter vielen für Webseitenbetreiber. Nichtsdestotrotz ist sie trotzdem gleichwohl wichtig und sollte beachtet werden. Ne?
Das heißt, Sie meinen, dass da irgend so ein Prozentsatz von Firmen sein wird, die das Thema ignorieren werden vielleicht?
Ja, ganz klar.
Okay.
Weil ich glaube einfach, wer hat denn eine rechtskonforme Barriere oder nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz entsprechende Webseite? Wer kann denn sagen, das geht so ähnlich wie, bitte zeige mir den Online-Shop, der zu 100%ig rechtskonform ist. Und ich kann eigentlich als Webseitenbetreiber, der unter das Gesetz fällt, kaum allen Anforderungen Genüge tun.
Ja. Ich glaube auch, die 100%, die wird keiner wirklich erreichen. Das ist ja auch ein kontinuierlicher Prozess. Selbst wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt X einmal alles in Perfektion berücksichtigt hat, kann schon einen Tag später ein Redakteur ein neues Foto irgendwo einstellen und den Alternativtext vergessen. Und schon hat man die 100% schon wieder nicht mehr. Das muss halt ein Prozess sein, der irgendwie komplett dauerhaft beachtet und fortlaufend gepflegt wird.
Ja, und das wäre dann wirklich meine allerletzte Frage. So eine Statustechnik oder eine Technik, also der Status an der Technik verändert sich ja. Also wenn ich jetzt an Netscape Gold 1.0 denke, so 1994 als Beispiel, ja, oder HTML 1.0, da hat sich ja einiges getan. Muss ich denn, wenn es eine neue Empfehlung gibt, dann müsste ich doch theoretisch auch meine Webseite überarbeiten, oder?
Also ich kenne es so, wenn man sich jetzt an die offiziellen Kriterien hält, wie zum Beispiel diese Web Content Accessibility Guidelines, die aktuell in einer Version 2.1 vom 21. September 2023 sind, die haben natürlich den Stand der Technik von diesem Datum. Und diese Richtlinien, wenn man, das ist eben halt für mich jetzt die technisch sinnvollste und genaueste Richtlinie, die man sich halten kann, die entwickelt sich natürlich weiter. Das mag sein, dass irgendwann demnächst Version 2.2 herauskommt und dann den Stand August 2024 hat. Und da werden sicherlich auch vielleicht ein paar Änderungen drin sein und ein paar neue Punkte. Und ja, da sollte man natürlich ein Auge drauf haben. Auf diese, gerade diese W3C-Konsortium-Richtlinien, die kriegen Updates.
Das bedeutet doch aber, dass ich das in regelmäßigen Abständen auch ein Check-up machen müsste.
Ja, was wir unseren Kunden empfehlen, unseren Kunden auch anbieten, sind eben genauso halbjährliche oder manchmal auch jährliche Check-ups in verschiedenen Bereichen. Wir bieten eben an, dass wir da halt ab und zu mal eben auf Dinge wie Inhalte schauen, auf Dinge wie Barrierefreiheit schauen, technische Updates sowieso ständig im Auge haben, weil ich das natürlich als Kunde, Endkunde in meinem Alltagsgeschäft kaum abbilden kann.
Ja. Und sozusagen dann von mir der Abschluss. Da sagt mal einer, dass dieses neue Gesetz jetzt nicht nur Anwälte versorgt, sondern dieses Mal zusätzlich auch also Programmierer und Webseitendesigner. Das heißt, nicht nur Anwälte werden mit diesem Gesetz treffen. Ja, also es wird ja mal...
Das BVO-Thema war damals auch schon ein ganz schöner Geschäftsgenerator.
Sie wissen, wie ich das meine. Das war ketzerisch gemeint. Ja, aber ich weiß was. Genau, aber ich finde, dass das jetzt noch stärker ist, weil im Grunde genommen, ich kann so ein bisschen aufsagen, wann das Gesetz geht, was man so berücksichtigen muss, diese Informationspflichten und so. Aber die eigentliche Tätigkeit, gefühlt zu 80-90%, das machen Sie.
Ja, also die ganzen technischen Dinge, die machen wir. Die Inhalte, wobei man nicht sagen kann, was ist bei einem Projekt größer, der technische Part oder der inhaltliche Part. Das kann verschieden gelagert sein. Manche Seiten sind vielleicht technisch schon ganz okay, aber haben ein Riesendefizit bei den Inhalten. Dann ist es auch eher eine Inhaltsarbeit,
da es halt die Frage, wo es hingeht. Aber ich meinte jetzt, verstehe ich mit dem Content, aber es ist weniger juristisch. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen, dann ist mein Part als Jurist deutlich geringer als Ihr Part, den Sie da berücksichtigen müssen.
Da würde ich absolut zustimmen. Ja.
Gut, prima. Ich glaube, ich hoffe, wir haben jetzt die Zuhörer nicht zu sehr geschockt dabei. Ja, ich hoffe, wir haben so ein bisschen Licht in die Dunkelheit gebracht. Und wenn es Fragen gibt oder so, ganz am Ende auf der Webseite, wo es diesen Audiocast zu hören gibt, wird von uns beiden sicher die ein oder die andere E-Mail stehen. Da kann dann gerne sicher eine Frage mal hingeschickt werden, oder?
Absolut. Und vielleicht auch noch abschließend, was auch natürlich auch interessant ist, es gibt natürlich auch unabhängige Auditierungsstellen für so etwas, die ein Audit machen, was dann auch irgendwo verlässlich ist, auch gegenüber dem Gesetzgeber, wo halt eine Seite wirklich durch all diese Prüfkriterien offiziell durchlaufen kann. Dann kriegt man da auch einen Audit-Report heraus und kann mit diesem Report dann auch sagen, so, wo stehe ich? Habe ich das Gesetz eingehalten oder bin ich noch meilenweit davon entfernt? Dann ist dann auch eine Liste von To-Dos drin, mit denen man sich durcharbeiten kann. Klar, kostet so ein Audit, aber wenn man eben Sicherheit haben möchte, kann man an so eine Auditierungsstelle gehen, sich dort einen Prüfreport erstellen lassen, danach auch die Fehler beheben und dann geht es meistens noch ein zweites Mal in so einen Audit rein, wo die Nachkontrolle gemacht wird, ob die ganzen Umsetzungen auch Früchte getragen haben. Und in der Regel ist nach so einem Prozess das durch. Das kostet natürlich auch teilweise einiges an Geld, nicht nur der Audit, aber auch das Durchführen. Aber dann hat man irgendwo auch dann vielleicht seine Sicherheit.
Was sind das für Einrichtungen, die das machen? Sind das private Einrichtungen? Also das ist jetzt ja nicht der TÜV oder die DEKRA, oder?
Das sind in der Regel private Unternehmen. Das gibt eine offizielle Liste, wo ich den Link auch nochmal heraussuchen kann, wo diverse deutsche Firmen oder auch Agenturen in dieser Liste drin sind, die dann Spezialisten haben, die dann einen unabhängigen Audit machen können, weil ja, sich selber auditieren sollte man besser nicht, wenn man es ganz ernst nimmt und dann entsprechend auch für mehr Sicherheit sorgen kann.
Okay, aber die Frage ist ja, übernehmen die dann in diesen Fällen auch die Haftung?
Das kann ich wiederum nicht sagen.
Ah, genau. Okay. Auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Also auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt auch gute, also wir verlinken das ganz sicher und wer weitere Infos dazu hat, genau. Gut, dann sage ich vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Wir machen das sicher irgendwann nochmal wieder, vielleicht mit einem anderen Thema, was ein bisschen mehr fetziger ist als das. Ja. Ich finde das schon sehr anstrengend, muss ich jetzt sagen. Also das ist typisch deutsch, oder? Geht Ihnen das nicht so? Also ich bin, muss ich sagen, wo ich das Gesetz dann durchgearbeitet habe, dachte ich mir so, puh, das Ansinnen des Gesetzes ist top, das würde ich auch unterschreiben, aber das ist schon sehr stark so in dieser Ausgestaltung, auch wenn das auf europäischem Recht basiert, das ist schon eine harte Nummer, finde ich. Oder sehen Sie das anders?
Also ich finde es an vielen Ecken halt unglücklich unkonkret, was natürlich in der Umsetzung das Ganze sehr erschwert. Aber ich frage mich halt auch, ja, ist das von einer europäischen Richtlinie heraus entstanden? Haben das andere Länder besser gemacht?
Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt schon so weit. Ich glaube, das könnte noch ein Thema 2 sein für unsere Zuhörer, wenn die das interessiert. Ja,
ja.
Genau. Gut, dann sage ich von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Vielen Dank auch. Auf Wiedersehen.